Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Noch knapp 3 Stunden tagen die großen Sieben, die G7 in Biarritz an der französischen Atlantikküste. Ein Gipfel, der bis jetzt auf interessante Weise unkonventionell daherkommt. Zum Beispiel mit einem Überraschungsgast, dem iranischen Außenminister, der eingeflogen wurde auf Einladung des französischen Präsidenten, ohne dass die anderen Bescheid wussten, allen voran Donald Trump. Macron hat das so begründet.
L'Iran a dégagé deux lignes de force communes.
Zuallererst will kein Mitglied der G7, dass der Iran je über Atomwaffen verfügt. Und zweitens sind alle Mitglieder der G7 zutiefst der Stabilität und dem Frieden in der Region verpflichtet und wollen daher keinesfalls irgendetwas unternehmen, was diesem schaden kann.
Emmanuel Macron in Biarritz, das klingt erstmal ganz nebensächlich selbstverständlich, Matthias Grefrath, aber es hätte diesen Gipfel ja auch ohne weiteres sprengen können. Ist das kühn, was er gemacht hat? Ist das tollkühn?
Na, ich glaube, dass es relativ unrhetorisch die Lage so schildert, wie sie ist. Dass alle im Grunde Angst haben, wenn der nächste Dampfer da irgendwie, der nächste Tanker da irgendwie gekapert wird oder angehalten wird, dass die Sache explodieren könnte. Und ich denke, selbst Trump, der Irrationalist Sondershausen, wird kein Interesse daran haben, da jetzt kurzfristig einen Krieg vom Zaun zu brechen oder sich da zu engagieren. Und das werden ihm auch seine Leute gesagt haben.
Im Übrigen muss man sagen. Gut, aber es ist natürlich, also allein die Tatsache, dass man einen Donald Trump ganz regulär bei einem solchen Gipfel hat und man weiß, dass der iranische Außenminister von den USA nicht nur als politisch problematische Person eingeschätzt wird, auf ihm liegen sogar Sanktionen. Man hätte das auch als aus amerikanischer Seite als Affront empfinden können.
Naja, es war ja erstens war es ein Überraschungscoup. Und zweitens muss man sagen, das ist ein bisschen anders als eben dargestellt. Trump ist ja als erster ins Vertrauen gezogen worden. Das heißt, der Macron, der ihm eigentlich, der kleine Mann, dem großen Mann sehr tapfer gegenübertritt. Und ich glaube, das ist eine Sprache, die versteht Trump. Alle anderen haben sich so ein bisschen verhalten, als wenn sie in einer psychiatrischen Rehabilitation waren. Diesmal, die Fotos sind ja auch so, da sitzt dieser massige Trump und die anderen sagen, ja, also Grönland hast du nicht gekriegt, aber ist ja, er ist isoliert. Ich denke, das hat er physisch gespürt. Das zweite ist, es ist eine reale Gefahr. Das dritte ist, Trump ist privilegiert worden von Macron. Er wird ja im Grunde so mit Zuckerbrot und Peitsche behandelt. Er hat ihn überrascht und hat dann aber ist mittags mit ihm essen gegangen, hat vorher die Weltlage geschildert und hat ihm dann als Ersten gesagt, mit 4 Stunden Vorsprung, da hätte man wahrscheinlich auch noch was drehen können, was da im Hintergrund passiert ist und wer da Trump getreten hat und wer in Amerika an diesem Deal mit dem Iran, denn es wird einen Deal geben, ihr dürft wieder Öl exportieren ein bisschen mehr und verzichtet auf die Atombombe, das wäre so meine vage Prognose. Das wissen wir nicht. Mhm. Und insofern muss man sagen, der Macron hat, glaube ich, aus dem letzten Gipfel gelernt. Da hat ja Trump hinterher alle schockiert, indem er das Kommuniqué dann schon im Flugzeug wieder zerrissen hat. Insofern hat er gesagt, du, diesmal machen wir das alles mal ganz anders. Und ich glaube, unter so Hirschen ist das die Sprache, die verstanden wird. Mhm. Insofern bewundere ich das ein bisschen.
Sie sprechen an die Tatsache, dass eben Emmanuel Macron als der gastgebende Präsident von vornherein gesagt hat, ich will sowas wie ein Abschlusskommuniqué gar nicht haben, wir brauchen keine Abschlusserklärung.
Ich setze hier die Tischordnung, ja.
Genau. Jetzt könnte man sagen, das ist politisch klug. Man könnte aber auch sagen, und das sagt zum Beispiel Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, dass das eigentlich ein Armutszeugnis ist. Im SWR hat er das so formuliert.
Bei den G7 jetzt ohne Russland ist der Westen, die 4 Europäer, die Amerikaner, die Kanadier und die Japaner, sind sie unter sich. Und wenn wir, wenn ich das mal so sagen darf, noch nicht einmal mehr diese Gruppe ein Abschlussdokument erreichen kann, dann ist das ein Dokument und auch ein Zeichen der Schwäche, der inneren Schwäche des Westens. Das geht so nicht weiter.
Ist es ein Zeichen der Schwäche?
Ich würde sagen, es ist eine Stärke des Westens minus Amerika. Das heißt, da haben irgendwie 6 begriffen, dass wenn wir jetzt Amerika nicht einhegen und wenn wir nicht an Trump vorbei, auch denke ich, an die Weltöffentlichkeit gehen, dann sind wir den Launen dieses Menschen und den Twittern dieses Menschen weiterhin ausgesetzt. Das ist das eine. Und das andere möchte ich zu Röttgen sagen, ich würde mal annehmen, das führt aber weiter, G7 ist eigentlich obsolet. Das heißt, in einer so instabilen Weltlage, wo der Handelskrieg zwischen Amerika und den USA und China, sozusagen Folgen haben kann, über die jetzt noch keiner so richtig Albträume haben kann, so groß sind die oder so vage sind die. In einer solchen Situation denke ich meine, das ist jetzt meine Meinung, ich bin kein Politiker, Aber stünde es der Weltstabilität insgesamt ganz gut an, wenn man auf irgendeine Weise es schaffen könnte, China und Russland an diesem Tisch mitzunehmen?
Ich meine, es gibt ja andere Formate. Es gibt G20
das Format, kommt auch noch dazu.
Was ja leider auch nicht wirklich funktioniert gerade. Es ist ja gerade nicht die Stunde der multilateralen Ordnung. Und Sie haben ja es jetzt immer so dargestellt, die sechs und der eine, Donald Trump. Man kann ja auch da schon die Frage stellen, ob das eigentlich so gilt. Das war jetzt vielleicht in der Bildästhetik des Gipfels so. Aber politisch haben wir Boris Johnson in Großbritannien. Wir haben eine italienische Regierung, bei der man nicht genau weiß, wohin sie driftet. Und ich glaube, das ist ja das, gerade wenn Sie ansprechen, die großen Konflikte liegen auf der globalen Ebene. Wenn dann nicht mal mehr das, was Norbert Röttgen da vorsichtig als wir bezeichnet hat, funktioniert, nämlich der Westen, dann ist das ja in der Tat eine schwierige Ausgangssituation.
Ja, nur dass wir, irgendwann hat Marx mal gesagt, in so Krisenzeiten ist der Charakter der Handelnden auch eine ökonomische und eine politische Größe. Und in einer Situation, wo alle in sich gespalten sind. Ich meine, Boris Johnson spricht nicht für England, sondern für einen Teil von England.
Merkel, er spricht gewiss nicht für Schottland.
Nein, Merkel spricht nur für einen Teil von Deutschland. Also die Lage ist insgesamt wackelig. Es gibt große Probleme und es gibt einen großen Unwillen, an diese Probleme ranzugehen. Und in einer solchen Situation, denke ich, sind solche individuellen Vorstöße, die ja auch heißen, ich bin jemand, der sagt, man kann machen. Das ist ja Macrons Marke, auch in der Europapolitik gewesen, wo er leider von Deutschland nicht unterstützt worden ist. Kann ich sagen, kann man das nur begrüßen? Ich meine, wenn die Verhältnisse so festgefahren sind, ist doch jeder, der es auflockert, mit einem begrenzten Risiko. Und ich denke schon, also so ganz uninformiert werden die Amerikaner nicht gewesen sein, mal unter uns.
Ach, die Geschichte ist einfach zu schön für die Öffentlichkeit.
Also der große Held und so weiter. Mhm. Und warum die Amerikaner da mitgespielt haben und was sie dafür gekriegt haben, das werden wir irgendwann in 20 Jahren erfahren, denke ich.
Also Pluspunkt, genau, wenn wir auf diesen Emmanuel Macron gucken, jetzt auch unabhängig der Trump-Frage. Dieses Format G7, ganz am Anfang G6, noch ohne Kanada, war ja erfunden worden, auch von einem französischen Präsidenten, Giscard d'Estaing, gemeinsam mit Helmut Schmidt, ja eigentlich wirklich so als Idee, wir setzen uns am Kamin zusammen und haben mal nicht den ganzen Tross, den ganzen Apparat dabei. Und wir haben ja auch bei den Riesengipfeln, die wir erlebt haben, Elmau, wie die Orte alle hießen, ja auch irgendwie das Gefühl bekommen, da hat sich etwas institutionalisiert, was eigentlich ganz bewusst gar nicht institutionalisiert sein sollte, sondern diese Möglichkeiten der kleinen Gespräche am Rande, dass man sich beim Mittagessen trifft. Möglicherweise macht also dieser Emmanuel Macron, heilt das G7-Format.
Er heilt es. Man könnte es im Grunde noch weiter runterspielen. Ich würde sagen, sollen die sieben sich treffen und wirklich privat, also in einem Rahmen, der nicht so öffentlich ist, die Sachen besprechen. Aber in dem Augenblick, wo der Gipfel tagt, da erwartet die Welt, dass irgendwas dabei rauskommt. Und im Augenblick ist das, was dabei rausgekommen ist, dass wir in gefährlichen Zeiten leben und dass man miteinander reden muss. Selbst Trump hat ja gesagt, ich werde niemanden daran hindern, mit anderen zu reden. Also insofern gehen alle so ein bisschen auf rohen Eiern. Und dieses auf rohen Eiern gehen und das der Weltöffentlichkeit zu vermitteln und außerdem vielleicht auch noch den Eindruck zu erwecken, G7 ist überholt in einer solchen Weltlage, weil es viele, viele andere große Spieler gibt, die mit rein müssen. Das finde ich, das ist schon ein gutes Resultat. Also jetzt wieder so ein Kommuniqué und alles in Ordnung. Die großen sieben werden es schon richten, auch wenn Merkel demnächst im Jahr dabei ist. Das wäre das falsche Signal gewesen. Wir brauchen Krisenbewusstsein.